Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ja, ich freue mich wirklich, auch wenn ich immer ganz nervös bin und mir wirklich jedes Mal überlege, warum ich mir das antue, eigentlich, dafür zu stehen und meine Geschichte zu erzählen. Also ich erzähle sie wirklich gern, weil sie einfach, es geht nicht um mich in dieser Geschichte. Es geht darum, dass ich etwas auf dem Herzen habe, was Gott auf dem Herzen hat, euch zu sagen. Und darum bin ich hier vorne. Es lohnt sich für mich, jedes Mal wirklich die Unruhe immer zu haben, mir wirklich keine Nacht zu schlafen und zu denken, oh, schaffe ich das morgen? Ja, weil wirklich die Botschaft, wo ich würde am liebsten gerade sofort zu dieser Botschaft kommen, die Gott für euch bereit hat. Aber ich denke, er hat mit mir die Geschichte geschrieben, damit er auch seine Größe zeigen kann und einfach zeigen, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Wenn der Schmerz von der Vergangenheit nicht deine Gegenwart bestimmt, ja, das ist einfach so einfach gesagt. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns irgendetwas in seiner Vergangenheit hat, wo irgendwie ihn auch in der Gegenwart immer wieder einnimmt. Und doch ist mein Gott grösser als das, was ich alles erlebt habe. Ich gehe zurück. Also in den 70er Jahren, Mitte 70er Jahre, bin ich im Libanon geboren. Früher musste ich wirklich an den Vortrag fragen, wisst ihr, wo der Libanon ist? Heute muss ich das nicht mehr fragen. Aus einem traurigen Grund, der Libanon schreibt grosse Schlagzeilen im Moment und das ist schmerzhaft. Ja. Ich bin auch in die Zeit hineingeboren, wie es im Moment auch gerade aussieht im Libanon. Das ist Beirut vor etwa anderthalb Jahren. Und genau dort bin ich aufgewachsen. Früher musste ich immer alte Bilder aus den 80er, 70er Jahren nehmen. Leider ist Beirut wieder im gleichen Ort, wie es vor eben, in den 70er Jahren ist gestanden. Es war nicht nur rundum Krieg im Libanon, in Beirut, wo ich geboren bin, sondern ich habe eigentlich meinen eigenen Krieg angefangen zu dieser Zeit. Der Krieg für die Existenzberechtigung, dass es mir überhaupt darf geben. Ich bin geboren. Meine Mutter war eine Frau ohne Mann, hat ein unehrliches Kind bekommen und das als Muslima. Das war Todesstrafe eigentlich drauf, Verstoß aus der Familie. Und für sie hat selber auch einen Kampf angefangen, um zu überleben. Mein Vater hat sich aus dem Staub gemacht, noch gerade bevor ich geboren bin. Und das ist eine lange Geschichte, aber einfach um kurz zu sagen, es waren nicht nur die äußeren Umstände gewesen, sondern auch, als ich reingeboren bin, ist in die Familie rein, ist nicht einfach gewesen. Meine Mutter musste wirklich unter Stress einen Mann finden, der mich wie adoptiert und auf seinen Namen schreibt, damit ich überhaupt Papiere bekomme, damit es mir überhaupt darf geben. Sie hat auch einen gefunden, der mich wie adoptiert hat und auf seinen Namen genommen hat. Und dieser Mann war für mich eigentlich ein fremder Mann gewesen. Ich wusste, es ist mein Vater, aber viel mehr habe ich nicht gewusst über ihn. Ich habe ihn immer wieder gesehen. Meine Mutter war seine zweite Frau gewesen. Er hat sich ein bisschen aufgeteilt zwischen der ersten und der zweiten Frau. Im Islam darf man bis zu 4 Frauen haben. Solange man es für Mann hat, ist es okay. Und er hat zu meinem grossen Glück ein zweites Familienvermögen, aber gesehen habe ich ihn nicht. Die Vaterfigur ist weggeblieben. Aber dank ihm, durch den Krieg ist er halt geflüchtet vom Libanon und hat uns nachgeschickt, meine erste lange Reise nach Deutschland. So bin ich mit meiner Mutter nach Deutschland geflogen und habe mir aber eigentlich erhofft, dass dort ein bisschen Stabilität in mein Leben hineinkommt, nicht nur vom Krieg her, sondern auch mit dem Vater an unserer Seite, der vielleicht für mich tatsächlich ein Vater hätte werden können. Aber das war nicht so gewesen. Meine Mutter hat sich getrennt von ihm. Er ist dann irgendwann schon wieder ausgewiesen worden. Und so hat es angefangen, dass meine Mutter immer mehr meine Identität wurde. Eigentlich schon als kleines Kind war sie mein Ein und Alles gewesen, aber ich habe mich auch immer mehr über sie angefangen identifizieren. Ich habe gewusst, wenn es ihr gut geht, geht es mir gut. Wenn es ihr nicht gut geht, dann hat es auch für mich keinen Grund gegeben, um mich am Leben freuen zu können. Ich habe nie gelernt zu schauen, was brauche ich, wie fühle ich mich. Ich habe gelernt zu schauen, wie geht es ihr. Was macht es mit ihr? In Deutschland war meine Mutter viel unterwegs. Sie Sie hat, hat versucht, zu arbeiten, hat unregelmäßig gearbeitet, manchmal auch mitten in der Nacht. Ich bin aber aufgewacht, habe das gar nicht gewusst, dass meine Mutter nicht da ist und war alleine gewesen. Und Angst hat mich wirklich schon relativ früh geprägt, aus der Unsicherheit vom Krieg, aber auch sicher aus dem heraus. Bei uns daheim war immer ein bisschen Party gewesen, es waren immer viele Menschen bei uns gewesen, viele Männer vor allem, weil sie ist eine Singlefrau gewesen, hat keinen Mann gehabt. Und wir waren nicht in eine andere Familie eingebettet. Ich habe mich auch dort auf einem Weg wohl gefühlt, aber auf einem anderen Weg bin ich auch sehr verunsichert gewesen durch die Männer, die bei uns in- und ausgegangen sind, die auch Übergriffe passiert sind auf mich. Aber durch ein Wunder, wirklich durch ein Wunder, haben wir eine Familie kennengelernt in Deutschland, die eigentlich Schweizer sind. Die haben in dieser Straße, wo wir gewohnt haben, die eine Gemeinde gehabt. Und der Mann, der Schweizer Mann, der war dort Pastor und hat jeden Sonntag Predigt gehabt. Und die Frau hat aber am Mittwoch noch Kinderstunde gegeben und am Sonntag Sonntagsschule. Und ich habe wirklich wie ein Wunder habe ich den Weg in die Gemeinde gefunden und zu dieser Familie. Und die Familie hat irgendwie mich auf dem Radar gehabt und immer wieder auch, sie sind uns besuchen und fragen, wie es mir geht. Das war ein grosses Glück für mich, weil irgendwann haben sie meiner Mutter angeboten, dass ich doch zu ihnen kommen könnte als Pflegekind, durch die Woche durch und am Wochenende könnte ich dann wieder zu ihnen kommen. So hat es für mich ein bisschen angefangen, dass ich so ein bisschen wie in zwei verschiedenen Welten anfangen lebe. Die eine in einem, ja, in einem strukturierten Rahmen als Familie mit Richtlinien, mit Kindern, wo mit regelmässigen Mahlzeiten, die man zusammen am Tisch hat genossen. Und ein bisschen im Chaos von meiner Mutter, die alleinerziehend war und wo ich ein bisschen in eine erwachsene Welt reingerutscht bin. Irgendwann hat es geheißen, wir können nicht mehr in Deutschland bleiben, wir müssen zurück in Libanon. Und so haben wir unsere 7 Sachen gepackt und haben uns wieder wollen loslegen, für Libanon zu gehen. Und es ist wieder der Krieg ausgebrochen. Und so haben wir einen Versuch gemacht, in Kuwait Asyl zu bekommen, weil ich dort Verwandte hatte. Wir haben aber dort nicht Asyl bekommen. Und so bin ich dann zurück in Libanon. Im Libanon angekommen, hatte ich nicht das Gefühl, habe ich mir gewünscht, dass ich jetzt wenigstens mit meiner Mutter regelmässig zusammen sein kann. Dass es nichts mehr gibt, was uns weit trennt. Meine Mutter hat überall deponiert und ist selber einfach einen Job suchen, ein Zuhause suchen für uns. Sie hat kein regelmässiges Einkommen gehabt. Sie hat nichts gelernt gehabt. Sie war Analphabetin gewesen. Und für sie war das Leben nicht einfach gewesen. Aber für mich war es damals einfach so gewesen, dass ich nie gewusst habe. Es war für mich unberechenbar gewesen. Wann kommt meine Mutter zurück? Wann kommt sie mich holen? Wann können wir endlich zusammen leben, zusammen wohnen? Irgendwann ist das dann passiert. Und sie ist gekommen und hat gesagt, ich habe ein Zuhause gefunden für uns. Und ich habe mich gefreut und habe gemeint, jetzt wird alles anders. Für mich war es ein Paradies, irgendwie ein Zimmer zu haben, wo ich mit meiner Mutter zusammenleben kann. Aber es hat sich nicht geändert. Meine Mutter war weiterhin auf der Suche nach einem Job. In die Schule konnte ich nicht gehen. Und so waren sich für mich die Tage lang und mühsam. Und einmal hat es an der Tür geklopft bei uns und es ist einer vorbeikommen von der Miliz Haraget Amal. Die Miliz Hezbollah kennt man vor allem, aber die Miliz Haraget Amal gibt es heute noch im Libanon und es war eigentlich auch wie ein bisschen die Vorgängermiliz, die sich eigentlich für das Land eingesetzt hat. Das war auf einem Weg eine bewaffnete Gruppe, aber auf einem Weg haben sie sich auch ein bisschen um Bedürftige gekümmert. Und so ist der Mann zu uns gekommen und hat einfach gesagt, ich habe gehört, du bist ein Halbwaisen. In der Zwischenzeit hat es geheißen, mein Vater ist gestorben. Ich habe mich da nicht gross darum getan, weil ich auch nicht so Nähe hatte zu ihm. Und es sind auch Gerüchte um, nein, er ist doch nicht gestorben, er ist gestorben. Auf jeden Fall, aber die Nachricht, dass wir eine Halbwaisenrente bekommen, hat natürlich so ein bisschen Freude in unser Leben gebracht. Ich habe mir natürlich erhofft, dass durch das meine Mutter auch mehr daheim ist, ein bisschen mehr Stabilität kommt. Und wir sind dankbar für die Unterstützung, weil es natürlich im Libanon keinen Sozialdienst gibt oder irgendwelche Menschen, die einen unterstützen. Für mich war aber der Mann nicht nur besonders, der uns finanziell unterstützt hat, sondern was ihn besonders gemacht hat, ist, dass er sich ein bisschen besonders um mich gekümmert hat. Ziemlich schnell hat er mir seine Aufmerksamkeit geschenkt und mich gefragt, ob ich nicht ein bisschen mehr über den Islam wissen möchte. Ob ich nicht ein bisschen von meinem Ursprung wissen möchte, wie ich mich eigentlich anzulegen habe, wie ich beten kann, den Koran lernen zu lesen. Und ich war ziemlich schnell Feuer und Flamme dabei. Und habe gesagt, gut, ich mache mit, ich gehe da mit, ich lerne ein bisschen mehr über meine Kultur, über den Islam kennen. Mir hat es den Ermo ganz reingenommen und ich bin wirklich mit Achti, mit Herz und Seele dabei gewesen. Für mich war es klar gewesen, dass ich bereit bin, alles zu geben für den Glauben. Weil ich habe schon seit ich lieb war, immer nach dem Sinn von meinem Leben gesucht. Ich habe mich immer gefragt, was ist der Sinn von meinem Leben? Warum bin ich auf dieser Erde? Und ich habe schon ganz früh angefangen, mir zu überlegen, wie es wäre, wenn ich nicht mehr da wäre. Ich habe ganz früh, habe ich mir wirklich zwischen 5 und 6 bin ich gewesen, habe ich mir mal einfach ein Messer an die Kehle gehabt und mir überlegt, wie es wäre, wenn ich durchschneiden würde. Und ich habe gedacht, es könnte wie mein Frieden bedeuten, wenn ich einfach sterben könnte. Und dann kommt ein Mann, der mir eigentlich so ein bisschen eine Richtlinie gibt, eine Leitplanke gibt, wo mir sagt, schau, wenn du das machst, dann bist du bei Gott angekommen. Den darfst du leben. Und so habe ich mich mit 8 wirklich schon an alle Gesetze gehalten, die man muss halten. Im Islam ist es so, dass man eigentlich als Frau mit 9 muss 5-mal am Tag fasten, beten, muss den Ramadan einhalten und fasten und die Säulen vom Islam durchziehen und mit, die Jungs eigentlich mit 12. Und ich bin mit 8 schon voll dabei gewesen. Ich habe da meine Gebete immer gesprochen, 5-mal am Tag. Nichts hat mich davon abhalten. Aber ich bin immer leer geblieben. Ich habe immer mehr gemerkt, dass eine grosse Sehnsucht in mir ist und ich einfach nicht zur Ruhe komme, egal was ich mache. Ich bin immer mehr in die Miliz hineingerutscht und die Miliz ist immer mehr mein Zuhause geworden. Ziemlich schnell ist es gegangen, bin ich auch, habe ich zu den Bewaffneten gehört, die dort dazu ist, haben gelebt. Ich bin eine von den Jüngste gsi und auch das einzige Mädchen. Schon klar, alle anderen Mädchen hatten natürlich ein Zuhause, eine Familie. Ich war ein bisschen allein gsi. Und so war es auch nicht schwierig, dass ich dort dazukomme. Als der Krieg das Bild zuerst mal gesehen hat, war er recht schockiert. Er hat mir dann aber gesagt, ich bin nicht wegen dem Gewehr schockiert, sondern dein Ausstrahlen, wie du strahlst, dein Lachen. Krass. Ja, und das war genau das. Ich hatte das Gefühl, endlich habe ich einen Sinn in meinem Leben gefunden. Endlich habe ich ein Zuhause gefunden. Endlich habe ich eine Familie gefunden. Das war nicht so. Aber in dem Moment, wenn ich in der Miliz war, in dem Moment, wenn ich einen Waffenhang hatte, in dem Moment, wenn man mich gebraucht hat, habe ich mich wohl gefühlt. Habe ich das Gefühl, mein Leben ist berechtigt. Ich darf leben. Ich darf hier sein. Aber jedes Mal, wenn ich wieder heimgegangen bin, ist die Leere in mir wieder gross geworden. Und wieder habe ich mich gefragt, warum bin ich hier auf dieser Welt? Was ist das Ziel von meinem Leben? Ich habe keinen Sinn in meinem Leben gehabt. Das Bild ist entstanden an einem Checkpoint, wo wir christliches Gebiet eingenommen haben in Beirut. Damals war Beirut Trend zwischen Christen und Muslimen. Und unsere Miliz hat Grund eingenommen gehabt, und wir haben auch eine Kirche zerstört. Und die Jungs haben mir zeigen, was sie da gemacht haben. Und sie sind mit mir durch die Kirche gegangen. Und ich habe die Kirche zerstört gesehen und mein Herz hat blutet. Ich habe dann zum ersten Mal wieder gemerkt oder mich daran erinnert, hey, es hat eine Familie gegeben, die mich geliebt haben. Die haben mir von Jesus erzählt. Die haben mir von dem liebenden Vater erzählt. Aber ich habe das Gefühl nicht dürfen lassen, hochkommen. Ich habe das Gefühl im Keim erstickt und habe gegen raus gelacht, also das würde es mich nicht berühren. Wir haben in diesem Gebiet haben wir einen Checkpoint gehabt, wo die Christen, die dort gewohnt haben, auch durch haben müssen. Und an diesem Tag hatten die Jungs Hunger gehabt und niemand mehr am Checkpoint stehen. Und ich habe gesagt, ich übernehme den Checkpoint, ich bleibe alleine da vorne, ihr könnt gehen. Und jeder, der durchgefahren ist, hat angehalten. Auch wenn ich sie durchgewunken habe, sie haben angehalten. Niemand hat sich gewagt, durchzufahren. Ein 9-jähriges Mädchen mit einem Gewehr. Ja, im Nachhinein würde ich mich wahrscheinlich auch nicht wagen, durchzufahren. Unberechenbar. Voll fanatisch im Herzen, jeden umzubringen, der sich irgendwie gegen sein Glauben, gegen sein Land richtet. Aber ich bin in mir leer geblieben. Wenn ich das Gewehr abgelegt habe, ist die Leere geblieben. Wenn ich weg war von der Miliz, ist die Leere geblieben. Und so habe ich es gesteigert und habe ein Chador angelegt, wo ich gehofft habe, dann könnte der Gott vielleicht Gefallen an mir haben. Dann könnte er vielleicht sagen, jetzt hast du genug gemacht. Jetzt hast du es geschafft. Du bist wertvoll in meinen Augen. Der Chador war für Gott nicht wertvoll gewesen, aber für meine Miliz war er sehr viel wert gewesen. Mit diesem Chador als 9-jähriges, 10-jähriges Mädchen konnte ich Waffen transportieren, in ein Spital, über die Grenze nach Syrien. Da hat niemand untersucht, niemand geschaut. Das war allen nicht vorstellbar, dass ich so etwas mache. Und ich hatte wieder eine Position, wo ich das Gefühl hatte, jetzt finde ich vielleicht meinen Wert. Jetzt habe ich eine Aufgabe auf dieser Welt. Aber das ist nicht so geblieben, die Lehre ist geblieben. Ich hatte Angst, nicht vor dem Sterben. Ich hatte mehr Angst vor dem Leben, weil ich nicht wusste, was das Leben mit sich bringt. Ich war immer darauf angewiesen, dass sie mich abholen können von der Miliz. Wir hatten keine Telefone, keine ÖVs. Ich konnte nicht einfach zum Stützpunkt gehen. Meine Mutter hat die Entwicklung ein bisschen gespalten beobachtet. Auf einem Weg war sie dankbar, habe ich irgendein zweites Zuhause gefunden und hat sie sich nicht immer um mich kümmern müssen. Auf einem anderen Weg hat sie gemerkt, dass ich mich immer mehr ins Extreme bewege. Und sie hat mir irgendwann, als sie gerade eine kleine Pause für sich wollte, hat sie mir bei der Miliz abgegeben und hat mich wirklich etwa 3 Monate lang vergessen. Ich bin gar nicht heimgegangen. Ich habe mich versteckt. Ich habe immer geschaut, dass man mich nicht sieht auf der Straße, aber sie hat auch nicht nach mir gefragt. Und ich bin 2 Mal von daheim abgehauen, weil ich einfach ihre Nähe nicht mehr getragen habe. Sie ist immer mehr zu unserem Findesbild geworden. Und desto länger, dass ich mit der Miliz unterwegs war, desto mehr ich dort Anerkennung und Liebe habe bekommen, desto mehr habe ich mich gegen meine Mutter gewendet. Wir sind so weit gegangen, dass wir sogar bereit waren, meine Mutter, die einfach eine Rebellin war, die nicht bereit war, sich im Islam unterzuordnen, umzubringen. Und ich habe euch am Anfang gesagt, meine Mutter war meine Identität. Sie war alles für mich. Ich habe nicht gewusst, was ich fühle, wenn ich nicht gewusst habe, was sie fühlt. Und plötzlich bin ich so weit bereit, meine eigene Mutter zu opfern. Wir waren einen Plan am Aushecken, wie wir das machen können. Und wir wollten das so machen, dass natürlich nur Seeschaden davon trägt und niemand anders. Und in dieser Zeit ist es gerade im Libanon, in Beirut selber, von einem Moment auf den anderen ist der Krieg wieder aufgewacht. Und ich hatte niemanden, der mich holen konnte. Ich war alleine daheim, musste warten. Ich wäre gerne an die Front gegangen, ich wäre gerne zu meiner zweiten Familie gegangen, dort, wo ich das Gefühl hatte, dort gehöre ich her. Aber ich war einfach gestrandet daheim. Die Männer sind kriegen, haben mich dort lassen, haben es nicht mehr geschafft, mich auch zu holen. Und ich bin in meiner Verzweiflung innen daheim gewartet. Und in dieser Zeit innen habe ich erfahren, dass es ein Trainingslager gibt für Sprengstoff. Die haben das sehr raffiniert gemacht. Die haben Selbstmordattentäter ausgebildet, wo an dem Tag, wenn sie sich in die Luft gesprengt haben, ein Abschiedsvideo gemacht haben und sich bekennt haben zu dieser Tat. Und ich habe gemerkt, das ist die Antwort auf all meine Fragen. Ich habe gemerkt, wenn ich dort hergehen kann, das Trainingslager machen kann, dann kann ich endlich sterben und dann habe ich auch den freien Eintritt in den Himmel. Es hat einen Haken gehabt. In diesem Trainingslager hast du nichts müssen können, ausser das Auto fahren. Egal wie alt du warst, Ob du Frau oder Mann bist, spielt keine Rolle. Auch Kinder konnten gehen. Und Autofahren im Libanon war kein Problem, wie alt du bist. Das Einzige, was du hast müssen können, ist eigentlich eben ans Gaspedal kommen und Autofahren. Ich bin recht unproportional gebaut und ich bin zwischenzeit dankbar dafür, weil ich habe natürlich oben raus gesehen beim Auto, aber meine Beine sind nicht ans Gaspedal gekommen. Und im Warten darauf, dass ich eigentlich endlich Autofahren kann und mich anmelden für das Trainingslager, ist mir plötzlich eine Geschichte aus meiner Kindheit in den Sinn gekommen. Bei dieser Schweizer Familie habe ich gelernt, dass man mit Gott reden kann, wenn immer man will. Und ich konnte mich erinnern, dass ich ein Spielzeug verloren hatte. Ich weiss es nicht mehr, was es war. Aber das ist mir wie geblieben. Ich hatte ein Spielzeug verloren. Und ich habe es überall gesucht und nie gefunden. Und ich hatte panische Angst, weil ich eine sehr strenge Mutter hatte. Meine Mutter hat zugeschlagen, wenn es für sie einfach genug war, aus lauter Überforderung. Und ich hatte von diesen Schlägen wirklich Angst. Und ich habe das Spielzeug überall gesucht und in meiner Verzweiflung bin ich einfach hergehockt und habe dann gebetet, dass ich es finde. Und ich habe es dann wirklich ganz kurz darauf gefunden, unter dem Bett. Und diese Geschichte ist in der Zeit, wo ich eigentlich darauf gewartet habe, dass meine Beine wachsen und ich endlich Auto fahren kann, damit ich mich selber in die Luft sprengen kann und endlich sterben kann, kommt bei dieser Geschichte in Sinn, dass es da einen Gott gibt, mit dem ich immer und überall über alles reden kann. Und das hat mich irgendwie zögern. Und in dieser Zeit, ohne dass ich es gewusst habe, hat meine Mutter Kontakt aufgenommen mit dieser Familie. Die Familie hat 3 Jahre lang nichts mehr von uns gehört. Die haben nicht gewusst, ihr letzter Stand war, dass wir nach Kuwait sind. Sie haben uns dann am Flughafen begleitet. Und sie haben nichts mehr von uns gehört. Aber sie haben 3 Jahre lang gebetet. Jeden Abend haben die Kinder für die kleine Florida gebetet. Und nach 3 Jahren hat meine Mutter wieder Kontakt aufgenommen. In der Zwischenzeit ist die Familie zurück in die Schweiz gegangen. Und sie haben ein halbes Jahr die Post nachher schicken. Und genau in diesem halben Jahr ist der Brief von uns gekommen. Und ich will mir nicht vorstellen, wo ich heute wäre, wenn der Brief einfach ein paar Monate später wäre gekommen. Meine Mutter hat es gebeten, dass sie schauen können, dass wir zusammen aus dem Libanon rauskommen. Und wenn nicht zusammen, dann nur ich. In der Zwischenzeit waren sie in der Schweiz und haben gewusst, sie müssen für mich bürgen können, dass der Staat nichts mit mir zu tun hat. Und haben gesagt, sie können nur mehr in die Schweiz holen. Und so habe ich mich entschieden, mit 10, 10,5, im 85 meine letzte lange Reise zu machen, von Libanon in die Schweiz. Ja, und hier könnt ihr mir sagen, jetzt ist Happy End. Ich bin recht schweizerisch, mit 2 Zöpfchen, fast ein bisschen wie das Heidi. Und habe das Gefühl gehabt, ja, jetzt fängt meine Kindheit an. Jetzt kann ich Kind sein. Ich bin in die Schweiz gekommen und hatte das Gefühl, ich bin wirklich im Paradies angekommen. Ich habe die Schweiz von der Ferien her gekannt. Ich habe mich sehr gefreut, als meine Mutter gesagt hat, hey, willst du in die Schweiz gehen? Bin ich sofort Feuer und Flamme dabei gewesen. Da habe ich keine Sekunde gezögert. Ich bin in die Schweiz gekommen und habe gedacht, hier ist der Sinn von meinem Leben sicher so sichtbar und klar für mich. Hier werde ich nur noch Freude haben. Wir haben Wasser, wir haben Strom, wir haben einen Keller, wo wir uns drinnen verstecken können. Und als es zuerst mal donnert hat, habe ich wirklich mein Duvet gepackt und meine Geschwister gesehen, die wissen, wo wir uns verstecken können, bis ich dann erfahren habe und man mir erklärt hat, das ist nur das Gewitter, das ist kein Bombenanschlag. Aber als ich in die Schweiz bekam, habe ich die Christen einfach beobachtet. Ich wollte nicht von einer Religion in die nächste rutschen. Und ich wollte eigentlich wissen, ist das ein Glaube, den ich hören kann oder nicht. Ich war sehr skeptisch. Und was mich fasziniert hat an den Christen, ist eigentlich, dass sie das, was sie gesagt haben, einfach gemacht haben. Das, was sie gesprochen haben, war auch ersichtlich in ihrem Leben. Und das hat mich dazu gebracht, dann mit 13 wirklich mein Leben Jesus zu übergeben. Aber ich habe noch lange nicht begriffen, was das heisst. Ich habe gewusst, jetzt habe ich jemanden, den ich immer mit ihm reden kann, der neben mir ist. Aber ich habe nicht gewusst, dass das ein Dialog werden kann und nicht nur ein Monolog ist. Und irgendwann ist einfach auch meine Vergangenheit wieder aufgebrochen. Ich hatte Verfolgungswahn. Ich glaube, Weltrekord gebrochen im Dunkeln, wenn ich auch heimgerannt bin von irgendeinem Anlass. Und hier in der Schweiz ist einfach auch, ja, im Winter auch noch ziemlich früh dunkel. Es ist für mich eine schlimme Zeit aufgebracht, als ich gemerkt habe, ich bin eigentlich immer noch nicht angekommen. Ich habe immer noch nach dem Sinn von meinem Leben gesucht. Und meine Todessehnsucht war genau gleich noch da gewesen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mich irgend an etwas festhalten. Meine Identität war Leistung oder Menschen. Ich habe mir vorgenommen, ich muss die Sekundarschule arbeiten. Wenn ich das arbeite, dann habe ich das Recht zu leben. Ich muss arbeiten, eine Ausbildung zu machen. Wenn ich das kann, dann habe ich Recht zu leben. Und so habe ich gedacht, wenn ich die Ausbildung als Pflegefachfrau arbeite, dann bin ich glücklich. Aber das ist auch nicht passiert. Und dann habe ich immer gedacht, wenn ich einen Mann finde, der mich heiratet, nicht nur einen, der für mich schwärmt. Ich habe das Gefühl, für mich kann man noch schnell mal schwärmen, aber bei mir sein, mit mir weggehen, das kann niemand. Und so habe ich mir das wirklich in den Kopf gesetzt, wenn ich einen Mann finde, der mich heiratet, dann bin ich liebenswert und dann habe ich die Existenzberechtigung. In mir innen hat es sehr dunkel ausgesehen, aber gegen aussen bin ich einfach die fröhliche Flo gewesen, mit einer riesen Schnur auf Berndeutsch gesagt, immer am Lachen, immer die Lauteste. Man hat immer gesagt, Flo hört man überall, die ist so laut. Und das ist so, ich könnte ohne Mikrofon reden. Und innen nachher bin ich kaputt gegangen. Ich habe nicht gewusst, wo ist mein Zuhause, wo gehöre ich her. Ich war extrem angepasst gewesen. Ich habe jedem das gesagt, was er hören wollte. Aber in mir bin ich leer gewesen. Irgendwann ist im 96 ist einfach wie zu viel zusammengekommen. Im Frühling 96 habe ich Diabetes bekommen und ich bin jemand, der Schokolade liebt. Und das war dann so die Meinung, jetzt darf ich nie mehr Schokolade essen, wenn ich Diabetikerin bin. Es hat mich aufgeregt, dass ich mir ein Täschchen mit mir rumtragen muss, mit Spritzen und allem. Genau in dieser Zeit ist auch eine dreijährige Beziehung auseinandergegangen, wo ich eigentlich wie gehofft habe, jetzt habe ich vielleicht einen Mann gefunden, der mich heiratet und ja, dann habe ich doch vielleicht die Existenzberechtigung. Es ist auch ein Arbeitskollege gestorben bei einem Autounfall, ein Junge. Und ich habe einfach gemerkt, ich schaffe das alles nicht mehr. Und genau eine einzige Nacht musste ich alleine daheim übernachten. Als meine Eltern gewusst haben, dass sie so Angst haben, haben sie mich nur eine einzige Nacht allein gelassen und sonst geschaut, dass ich immer irgendwo unterwegs sein konnte. Und genau in dieser einzigen Nacht, als ich alleine daheim übernachte, hat man versucht, bei uns einzubrechen. Im zweiten Stock, nur bei uns. Das hat für mich so eine Bestätigung für meinen Verfolgungswahn gegeben. Und ich einfach wie gewusst, ich schaffe das nicht mehr. Ich habe mich dann an eine Beziehung wollen festhalten, wie an einem Strohhalm. Und das ist nichts geworden. Und dann habe ich gemerkt, das geht nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr. Und so ist die Sehnsucht, die Todessehnsucht, die mir eigentlich mein Leben lang schon begleitet hat, so gross geworden in mir, dass ich gewusst habe, ich will sterben. Ich muss sterben. Wir haben in der Ausbildung gehabt, dass Frauen Suizidversuche machen und Männer Suizid begehen. Schon das war für mich sehr wertend. Und ich habe einfach genau gewusst, wenn ich jemals an den Punkt komme, dass ich nicht mehr leben will, dann werde ich es hundertprozentig richtig machen. So habe ich mir alles vorbereitet. Ich habe dann gerade ein Psychiatriepraktikum gemacht und habe ein Personalzimmer gehabt. Und ich habe im Zimmer alles vorbereitet, dass ich auf hundertprozentig sterben kann. Es ist mir irgendjemand auf die Schliche gekommen, hat mich dort abgeholt und ich habe einfach gemerkt, ich kann in meinem Zimmer kann ich das nicht durchführen. So bin ich an die Aare gegangen mit dem letzten Insulinrest, den ich noch hatte, und habe mir eine Überdosis Insulin gespritzt, weil ich Angst hatte, dass wenn ich in die Aare gehe oder in die Aare springe, dass ich es nicht schaffe zu ertrinken. Dass mein Überlebensdrang doch zu gross ist und ich wollte sterben. Ich habe wirklich Gott angefleht, dass er mich zu sich nimmt. Das war mir ernst gewesen. Ich habe keinen Sinn in meinem Leben mehr gesehen. Ich habe mir die Überdosis gespritzt. Ich bin ohnmächtig geworden, aber ich bin ans Ufer gefallen und nicht in die Aare rein. Im Spital, im Aufwachraum, bin ich wieder zu mir gekommen und es war für mich eines der schlimmsten Momente in meinem Leben. Aufzuwachen und zu merken, Du hast überlebt, obwohl dass du Jesus angefleht hast, dass er dich zu sich nimmt. Ich habe dann die ganze Nacht auf dem Rücken verbracht, bin am nächsten Tag genau gleich aufgewacht. Ich habe mich, glaube ich, nicht ein einziges Mal umgedreht. Und das Erste, was passiert ist, ist, dass der Vorhang aufgegangen ist und der Assistenzarzt ist noch vor dem Rapport, noch vor der 7. zu mir gekommen und hat gesagt, er müsse meine Brüste auf Krebs untersuchen. Ich habe dann ganz genau gewusst, das ist nicht richtig. Aber ich habe mich nicht wehren. Mir sind einfach die Tränen runtergeflossen und ich habe Gott nicht mehr verstanden. Es hat sich in mir eine Wut gross gemacht und ich habe einfach nur noch geschrauen. Jeder, der an mir vorbeigegangen ist, habe ich angemöffelt. Und ich war eigentlich eine sehr angepasste Person. Ich bin dann vom Aufwachraum in ein Zimmer gekommen. Und ich wollte unbedingt mein Insulin. Wollen. Sie haben mir das Insulin nicht gegeben. Und so haben sie auch den Oberarzt gebracht. Und ich habe gesagt, ich will auf mein Zimmer im Personalhaus meine Sachen holen. Und das müssen sie jetzt durchziehen. Ich war so wütig gewesen. Aber ich konnte nicht die Wahrheit sagen, was mit mir passiert ist. Der Oberarzt hat mir das erlaubt und ich bin gegangen und ich hatte zwischen 2 und 3 Stunden Zeit, es durchzuführen, was ich eigentlich vorhatte, mein Plan. Ich bin auf das Bett gehockt, wo ja noch alles bereit war. Und ich wollte eigentlich loslegen und ich wusste, das Mal passiert es richtig, weil jetzt habe ich genug Zeit. Und niemand wollte meine Türen klopfen, wo alle meine sind im Spital. Und in diesem Moment spüre ich, wie Gott einfach neben mir ist. Und mir auch gesagt, hey Flo, du hast eine zweite Chance bekommen. Willst du die nicht nutzen? Und ich meine, jeder wünscht sich, Gott zu spüren. Aber in diesem Moment hatte ich so keine Lust, diesen Gott zu spüren. Ich hatte keine Lust, ihn zu hören, dass er mir sagt, du hast eine zweite Chance bekommen. Ich habe mit mir gerungen und ich habe ihm dann sagen können, schau, ich kann dir kein Ja zum Leben sagen, das schaffe ich nicht. Ich habe es nie in meinem Leben geschafft, ein Ja zum Leben zu finden. Aber was ich dir versprechen kann, ist ein Nein zum Tod. Ich werde es nicht mehr machen. Ich habe meine 7 Sachen gepackt, die ich brauchte und bin zurück ins Spital. Und habe noch ein paar, ja, ich glaube etwa 2 Stunden Zeit gehabt, bis zum Nacht. Und habe mich gefragt, was soll das? Was hätte das sollen? Und ich habe dann Gott gesagt, schau, wenn du wirklich wolltest, dass ich lebe, dann zeig mir das. Dann zeig mir das, dass ich wirklich geliebt bin von dir. Und ich habe ihn gebeten, dass ein Lied kommt. Lean on me heisst es. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Damals ist es noch nicht so oft gecovert worden. Ich habe genau eine Coverversion kennt von denen. Aber ich habe es geliebt, das Lied. Das Lied hat mich jeden Tag begleitet. Und so habe ich Gott gebeten, ich habe es noch nie vorher im Radio gehört, aber ich habe gesagt, gib mir doch das Lied Lean on Me. Schenk du mir das. Und so ist es passiert, dass nach ein paar Minuten, sagen wir 10, 15 Minuten, kommt das Lied. Aber es kommt die Originalversion im Radio. Also hat es eine Weile gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Und dann, als ich es gemerkt habe, dass das wirklich das Lean on Me ist, das ich darum gebeten habe, hat mich das so tief berührt. Ich habe es fast nicht geglaubt. Dass Gott mich gehört hat. Ich meine, ich bin im Islam aufgewachsen, wo ich ganz klar gewusst habe, dass man Gott nicht versucht. Und ich bin auch in eine christliche Familie gekommen, wo ich ganz klar gewusst habe, dass man Gott nicht versucht. Und doch hat er mir das Lied geschenkt. Aber ich bin eine Zweiflerin. Und ich habe nichts können, außer dir nochmal bitten. Ein paar Minuten später habe ich gesagt, du kannst mir es auch noch ein zweites Mal schenken. Und dann glaube ich, dass es von dir ist. Weil das könnte ja Zufall sein. Und es ist nicht lang gegangen, ist das Lied noch einmal gekommen. Und ich bin wirklich, das hat mich berührt. Ich bin auf dem Bett rumgekumpelt und habe gedacht, mal, es ist doch, er lässt auf mich, er lässt mich, er hört mich. Er sieht mich. Aber ja, ich bin ein Zweifler und ich weiss auch nicht, welcher Radiosender ein Lied innerhalb von 2 Stunden, 3 Mal laufen lässt, das genau gleiche Lied, aber an diesem Abend ist das passiert. Und das war für mich ein Grund, aufzustehen aufzustehen und zu sagen, mal, ich will, egal was kommt. Und so habe ich mir angefangen, Ziel setzen, habe gesagt, ich muss ein Ziel haben im Leben, ich will anfangen tanzen. Und zwar tanzen, weil es damals einfach nicht ganz so cool war in der christlichen Szene. Man hat Tanzen nicht so gut gefunden. Ich fange einfach klettern, das ist eigentlich nicht so geeignet als Diabetikerin, so an der Kletterwang. Ich wollte anfangen, Töff fahren. Weil ich mir das selber nie zugetraut hätte. Und ich wusste, ich wollte ausziehen, weil es für mich einfach dran war. Aber ich wusste, das ist für meine Eltern schwierig, die Entscheidung. Und ich habe diese Sache habe ich mir wirklich vorgenommen und ich habe wirklich alle geschafft, außer zu klettern. Das habe ich nicht geschafft. Und ich hatte ein Gespräch mit dem Psychiater, damit ich gehen kann. Und ich habe ihm diese Sache auch wie aufgetischt. Das ist mein Ziel. Und der hat eigentlich wie gesagt, ja, also, ihr hängt viel zu fest am Leben, ihr könnt gehen. Und in dem Moment war das für mich gerade sehr ein schwieriger Satz gewesen, weil genau das wollte ich ja nicht. Ich wollte nicht einfach einen Hilfeschrei rauslassen, sondern ich wollte eigentlich sterben und nicht einfach nur zeigen, ich bin lebensmüde. Und gleich habe ich wie gemerkt, es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, was der Psychiater sagt, ich will aufstehen und mein Leben gehen. Ja, so bin ich aufgestanden und los. Ich habe angefangen zu tanzen, bin ausgezogen. Mit meinem Töff habe ich viel Wunder erlebt, weil es einer war, der keine Benzinanzeige hatte. Da musste ich immer auf die Reserve drehen. Und Flo hat auf Reserve gedreht und vergessen, dass sie auf Reserve ist. Und ist irgendwo bleiben stecken. Aber ja, ich bin immer wieder heimgekommen. Und ich habe sogar einen Mann gefunden, der mich geheiratet hat. Und dann könnte man ja wie denken, ja, jetzt endlich hast du die Erfüllung im Leben gefunden. Aber ich war nach wie vor immer noch leer. Für mich war alles immer nur für eine kurze Zeit gut. Und die Leere ist da geblieben. Meine Angst, mein Verfolgungswahn, das war da. Die unsichtbare Welt war für mich so real. Die habe ich immer wieder gespürt. Sogar am helligsten Tag. Und ich bin mit dem allem nicht mehr zu Schlag gekommen. Ich habe immer noch das Gefühl gehabt, ich bin einfach zu sensibel für die Welt. Ich kann nicht leben. Aber ich habe Gott eigentlich ein Nein gesagt zum Tod. Das ist für mich wie klar gewesen. Ich habe dort ein Versprechen gegeben. Und meine Ehe ist zerbrochen. Ich habe es nicht einmal geschafft, meine Ehe zu retten. Ich habe nicht einmal geschafft, ich, wo immer unterwegs war mit meiner Tanzgruppe und über Treue und Liebe geredet habe und über, man kann alles schaffen mit Gottes Hilfe, habe es nicht geschafft, meine Ehe zu leben. Und so bin ich ganz, ganz unten angekommen. An einem Punkt, wo ich gewusst habe, ich schaffe aus eigener Kraft gar nichts. Und genau an diesem Punkt ist alles zerbrochen in mir. Und ich habe gewusst, es gibt kein Aufstehen mehr. Und ich bin Gott so dankbar, bin ich an diesem Punkt angekommen. Es war das Beste, was mir passieren konnte. Ich als Flo hat diesen Tiefpunkt gebraucht. Mit allem, was drum und dran war. Zu dieser Zeit konnte ich zu einer Therapeutin gehen, die mit Gott unterwegs ist, die aber auch eine spezielle, also sie hat ganz normal Therapiestunden gehabt, aber sie hat auch noch so einen speziellen Stuhl gehabt. Und auf diesem Stuhl hat sie wie die Rolle eingenommen von Gott. Sie hat einfach aber gesagt, hier höre ich, was Gott dir zu sagen hat, Flo. Wenn du das mal willst, können wir das machen. Ich konnte darauf verzichten. Das ist für mich nicht so. Ich bin zwar ziemlich charismatisch unterwegs, aber es war mir doch ein bisschen zu abstrakt gewesen. Aber irgendeinmal, dann hat sie mich noch nicht so gut gekannt, hat sie gesagt, sie will auf den Stuhl hocken und hören, was Gott mir zu sagen hat. Und als sie auf den Stuhl gehockt ist, hat sie gesagt, und dann hat Gott gesagt, hey Flo, ich liebe dich unendlich fest. Wo du geboren bist, bin ich an deinem Geburtsbett gestanden und habe sehnsüchtig auf dich gewartet. Ich konnte nicht abwarten, bis ich die Schreie gehört habe. Ich habe genau gewusst, wie du aussehen willst. Ich habe genau gewusst, wie du tönen willst. Ich habe genau gewusst, wer du sein willst. Und ich habe mich so auf dich gefreut. Ich habe dich in den Arm genommen, an meine Brust gedrückt und mir sind Freudentränen über das Gesicht gelaufen. Hey, das hat meine ganze Vorstellungskraft vor Liebe gesprengt. Was die Therapeutin nicht hat gewusst, ist, dass ich im OPS gearbeitet habe. Und jedes Mal, wenn ein Kaiserschnitt war und die Väter gesehen haben, wie die auf ihre Kinder warten und ihre Kinder in den Arm nehmen, ist das Loch in meiner Brust immer grösser geworden. Und sie sagt, genau dort, wo der Vater bei mir gefällt hat, ist Gott gestanden. Und ihr Lieben, das ist meine Botschaft. Darum stehe ich hier vorne. Im Verlauf der Zeit habe ich gemerkt, dass das nicht mir gilt, nur. Jedem Einzelnen hier innen ist Gott an deinem Bett gestanden, wo du geboren bist. Egal wie du aussiehst, egal wie du tönst, er hat dich wollen, dich geliebt. Du bist seine Vorstellung von dieser Person, die du bist. Und wenn ich durch die Stadt Bern laufe, wo wir immer davor reden, dass wir einfach viel zu viele Menschen sind auf dieser Erde, verschlägt es mir manchmal fast die Sprache, dass ich denke, dass jeder einzelne Mensch einfach so bedingungslos geliebt und gewollt ist. Und das hat mein Leben total verändert. Das war der Moment, wo es für mich ein Vorher und ein Nachher gibt. Das war der Moment, wo ich blind war und plötzlich anfangen gesehen. Das war der Moment, wie ein Leben lang in einem Keller innen zu leben, ohne einen Strahl, Sonne, und plötzlich darfst du rausgehen. Es hat mein Leben so verändert. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Ich bin zerbrochen. Und Gott war da, um mir zu helfen, wieder aufzustehen und aus mir einen neuen Mensch zu machen. Ich bin eine andere geworden. Ich bin nicht mehr die gleiche. Und es gibt nichts auf dieser Welt, wo mich aus seiner Hand nehmen kann, wo mich von seiner Liebe wegnehmen kann, aber auch wo die von ihm wegnehmen kann. Wir haben so eine Riesig, ich finde kein Wort für den Gott, den wir haben. Und ich bin immer wieder überwältigt über das, was er ist. Und ich bin dankbar für das, was ich erlebt habe. Ich bin dankbar, dass Gott mich so tief gefallen hat, um ihn kennenzulernen, wie er wirklich ist. Nicht das, was man über ihn erzählt, sondern das, wie er wirklich ist. Er ist der, der mit mir durch alles durchgegangen ist, auch dort, wo mich Menschen haben lassen, wo Menschen mich haben verlassen, ist er geblieben. Er ist der rote Faden durch mein Leben. Es ist kein Zufall, dass ich hier vorne stehe. Und mir wär Gott genug. Nach dem ganzen Zerbruch habe ich gewusst, Jesus ist genug. Er und ich, das reicht. Und gleich hat er gefunden, ich darf heiraten, ich darf ein Mann haben. Er hat mir nochmal eine Chance gegeben, einen Mann dürfen zu heiraten und mit ihm dürfen ein Leben aufzubauen. Ja, die Geschichte von mir und dem Krigl, die geht auch noch einmal lang, da müssen wir jetzt nicht gross drauf eingehen, aber Gott hat auch uns gebraucht. In unserem ganzen Unvermögen innen haben wir ein Haus gestartet, eine Wohnung gestartet damals, mit jungen Mädchen, ohne dass wir da irgendwie gross dazu beitragen haben, wo einfach wir haben dürfen Leben teilen mit ihnen. Dieses Jahr sind es genau 20 Jahre, seit es das offene Haus gibt. Und Gott hat uns sogar darauf aber auch noch eine Tochter geschenkt, was für mich auch ein grosses Wunder ist. Mit meinem ganzen gesundheitlichen Zustand überhaupt nicht selbstverständlich. Und eine Tochter, die mir ein bisschen mehr gezeigt hat, wie die Vaterliebe Gottes funktioniert. Als Mutter dürfen sie erleben, wie das ist, jemanden so zu lieben. Und zu merken, hey, genau so. Und noch viel mehr liebt mich Gott. Und das offene Haus ist keine Institution, ist kein Verein. Wir sind keine Stiftung, wir sind einfach eine Familie. Wir sind eine Familie, die unser Herz auftut von Menschen, die genau am gleichen Punkt stehen, wie ich es bin gestanden. Und wir lieben unser Leben. Auch wenn es ein Leben ist mit viel Opfer. Wir haben selten irgendeine Eigenbestimmung. Aber Gott hat uns gebraucht, obwohl ich so viel Mist in meinem Leben gebaut habe. obwohl ich so viel Mist erlebt habe, hat er uns genommen und hat gesagt, hey, mit euch möchte ich ein Zuhause bauen für Menschen, die nicht wissen, wie es heisst, geliebt zu sein. Und für das bin ich so dankbar. Ich bin so dankbar, dass Gott die Menschen braucht, die es nicht aus eigener Kraft rauskommen, weil das kann ich nicht. Und ich bin dankbar, dass wir immer wieder die Wunder, die ich erleben durfte, auch immer wieder in unserem Leben dürfen sehen. Und für das möchte ich mit euch noch ein Lied hören und danke euch für eure Aufmerksamkeit.